Guten Morgen, schön euch alle zu sehen. Sehr cool, dass ihr da seid. Ich möchte beginnen mit einem Zitat von einer Person, die ihr alle wahrscheinlich kennt, Mutter Teresa von Kalkutta. Wer hat schon mal von Mutter Teresa gehört? Eigentlich fast alle. Mutter Teresa ist eine Frau mit einer sehr beeindruckenden Biografie und mit einem sehr beeindruckenden Leben und Lebenswerk. Und letzt war ich im Rhein-Neckar-Zentrum und habe dieses Buch im Buchladen gesehen, Mutter Teresa, komm, sei mein Licht, mit dem Untertitel Die geheimen Aufzeichnungen der Heiligen von Kalkutta. Und es ist kein Buch, das Mutter Teresa geschrieben hat, sondern es ist eher eine Sammlung von Briefen und von Tagebucheinträgen und so weiter und verschiedenen Dokumenten. Ich möchte euch aus der Einleitung aus einem Brief vorlesen, den sie ihrem geistlichen Begleiter, ihrem Mentor geschrieben hat. Doch jetzt, Pater, seit den Jahren 49 oder 50, dieses furchtbare Gefühl der Verlorenheit, diese unbeschreibliche Dunkelheit, diese Einsamkeit, dieses beständige Verlangen nach Gott, dieses Verlangen, das in meinem Herzen diesen tiefen Schmerz verursacht. Es herrscht eine solche Dunkelheit, dass ich wirklich nichts sehen kann. Weder mit meinem Geist noch mit meinem Verstand. Der Platz Gottes in meiner Seele ist leer. In mir ist kein Gott. Der Schmerz des Verlangens ist so groß. Ich sehne und sehne mich nur nach Gott. Und dann fühle ich noch dies. Er will mich nicht. Er ist nicht da. Gott will mich nicht. Manchmal höre ich geradezu den Schrei meines eigenen Herzens. Mein Gott! Und nichts anderes folgt. Die Folter und Qual kann ich nicht erklären. Ziemlich depri, der Brief, und ziemlich überraschend. Eine Frau, die die Welt verändert hat und die mit ihrer Arbeit in Kalkutta ein Zeichen gesetzt hat für eine ganze Generation und wahrscheinlich eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Kirche im 20. Jahrhundert. Und es sah manchmal krass dunkel in ihr aus. Das Leben läuft nicht immer so, wie wir uns das vorstellen und wie wir uns das wünschen. Und es gilt auch für uns Christen. Es ist nicht nur so, dass wir sagen können, ja, die Leute, die Jesus nicht haben, denen geht es oft nicht gut, sondern oft geht es uns als Christen ja auch nicht so richtig gut. Wie jeder normale Mensch durchleben wir auch als Christen oft so Lebensphasen, die einfach, naja, nicht so mega, mega cool sind, sondern eher schwierig sind, auch für uns ganz ätzende Lebensphasen. Manchmal ist es unser Job. Ich rede mit vielen Leuten so über Herausforderungen in ihrem Leben und der Job ist oft so eine Sache, die den einen oder anderen extrem herausfordert. Zum Beispiel der Kollege, der es dir total schwer macht in deinem Beruf und vielleicht hinter deinem Rücken lästert. Und es kann einen richtig belasten, es kann richtig schwer werden, den Alltag zu leben, wenn man so jemanden auf dem Büro hat. Oder für manche sind es die untragbaren Arbeitsverhältnisse, die einfach den Berufsalltag zum Horror machen. Oder vielleicht bist du gerade arbeitssuchend. Vielleicht ist es für dich gar nicht der Job, vielleicht ist es für dich was anderes. Vielleicht ist es für dich der Kampf, den du gerade mit Gott kämpfst, weil du krank bist. Gott, warum hast du es zugelassen? Warum habe ich diesen Tumor? Gott, warum ist er nicht weggegangen, als wir gebetet haben? Warum muss ich durch diese Chemo gehen? Warum muss ich dies und jenes in meinem Leben erleiden? Oder vielleicht ist es nicht Krebs, vielleicht ist es eine chronische Krankheit, durch die du durchgehst. Vielleicht sind es psychische Probleme oder Depressionen und du gehst durch eine Lebensphase, die alles andere als rosig ist. Oder vielleicht steckst du gerade in der Ehekrise. Oder vielleicht leidest du wie Mutter Teresa unter dem Gefühl, dass Gott ganz fern ist und sich vielleicht gar nicht für dich interessiert und irgendwie gar nicht zugänglich ist. Gott ist unerreichbar. Du hörst seine Stimme nicht. Wenn du in der Bibel liest, dann spricht das überhaupt nicht zu dir. Und du kommst dir so vor, als stündest du in einem dunklen Raum und findest den Ausgang nicht. So wie Mutter Teresa es formuliert hat. Ich rufe und keiner antwortet. Es ist einfach nur leer. Johannes vom Kreuz, der hat diesen Zustand, diese Erfahrung, die dunkle Nacht der Seele genannt. Und Ein Mensch, der heute noch lebt, Peter Scassero, spricht in einem Buch von der Mauer. Er sagt, jeder Christ hat immer wieder so eine Mauererfahrung und diese Mauer ist ganz normal und wir müssen durch diese Mauer durch. Die Frage heute Morgen für uns ist, wie gehst du mit deiner Mauer um? Wie gehst du um mit der dunklen Seele deiner Nacht? Wie gehst du mit Lebensphasen um, die überhaupt nicht pralle sind? It's always like springtime with you. Für meinen Sitznachbarn, aber für mich nicht. Wie gehst du um, wenn du vor einer Mauer stehst? Wie gehst du damit um, wenn du in der dunklen Nacht der Seele dich befindest? Vielleicht bist du gerade in so einer Phase deines Lebens, wo du Gott einfach nicht verstehst, wo du sagst, hey Gott, was soll das? Ich habe die ganzen Versprechungen in deinem Wort. Wenn ich dich suche, dann werde ich dich finden. Deine Schafe hören deine Stimme, aber ich stehe hier, ich finde dich nicht, ich höre dich nicht. Gott, ich verstehe nicht, was hier los ist. Wie steht es in diesen Zeiten mit deinem Glauben? Ist dein Glaube ein Glaube, der dich auch durch diese Mauererfahrungen, durch diese dunklen Nächte trägt? Oder ist dein Glaube eigentlich nur wirksam und gut, wenn die Sonne scheint? Ich möchte euch einen Mann vorstellen. Im Kindergottesdienst wäre es Jesus. Ich möchte euch einen anderen Mann vorstellen, den Gott dir und mir an die Seite gestellt hat, um mit diesen Nachterlebnissen, mit diesen Mauererlebnissen besser umgehen zu können. Das ist das Coole mit der Bibel, dass Gott uns Menschen zur Seite stellt in der Bibel, die uns begleiten können durch schwierige Phasen, durch Nachterlebnisse. Und dieser Mann, den ich euch vorstellen möchte, ist der Prophet Habakuk. Habakuk ist ein Prophet, der vor circa 2700 Jahren gelebt hat. Seine Eltern waren gemeint, sie haben ihm einen lustigen Namen gegeben. Wahrscheinlich ist es gar nicht so einfach als Prophet mit einem ulkigen Namen, aber damals war das kein ulkiger Name. Und Habakuks Mauer, er hatte eine Mauererfahrung und diese Mauer war, dass er Gott nicht verstanden hat. Habakuk stand da und hat einfach nur gesagt, hä? Weil Gott hat ihm als Propheten einen Auftrag gegeben, eine Botschaft zu übermitteln, eine Botschaft an Gottes Volk. Und es war eine sehr eigenartige und unpopuläre Botschaft. Die ging ungefähr so. Ich, Gott, werde die gottlose Armee Babyloniens benutzen, um euch, mein Volk, zu bestrafen. Babylon wird kommen, meine Feinde werden kommen und werden euch bestrafen, nach meinem Willen. Und das war zu viel für Habakuk. Gottes Feinde kommen im Auftrag Gottes, um sein Volk zu bestrafen? Verstehe ich nicht. Was ich am Propheten Habakuk, mal abgesehen von seinem Namen, besonders interessant finde, ist der Rhythmus, wenn ihr mal dieses Buch lest, ist einer der kleinen Propheten, der war nicht besonders klein, sondern kleine Propheten, weil die Bücher kurz sind, im Gegensatz zu den großen Propheten, Jesaja, Jeremia, lange, lange Bücher. Habakuk ist relativ am Ende des Alten Testaments, kommt direkt vor Zephania. Und das Interessante ist der Rhythmus, in dem Habakuk auf seine Mauer reagiert. Der Rhythmus, in dem Habakuk auf seine dunkle Nacht der Seele reagiert. Wenn man sich das Buch durchliest, sind nur drei Kapitel, kann man heute Mittag, ich lade euch ein, lest heute Mittag mal durch. Der Rhythmus ist ganz interessant. Klage, höre, flehe, preise. Das ist der Rhythmus, den Habakuk einschlägt. Das ist ein recht eingängiger Rhythmus. Klagen, hören, flehen, preisen. Klagen, hören, flehen, preisen. Klagen, hören, flehen, preisen. Und schon haben wir ein Lied. Das ist ein nicht sehr schönes Lied, ja. Ich würde sagen, wenn es ein Lied wäre, dann wäre es der Stilrichtung Minimal Techno zuzuordnen. Klagen, hören, flehen, preisen. Das ist der Rhythmus, den Habakuk einschlägt, als er total ratlos vor seiner Mauer steht. Und dieser Habakuk-Rhythmus, nennen wir ihn mal so, kann auch, glaube ich, für deine Mauer hilfreich sein. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen diesen Rhythmus in deinen Alltag aufzunehmen. Wir fangen an, Klage. Ich lese euch vor aus dem Kapitel 1, Habakuk 1, die Verse 2 und 3. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich zu dir. Doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Habakuk versteht nicht, was er da erlebt und er klagt vor Gott und sagt, warum greifst du nicht ein? Warum muss ich dieses Unrecht erleben? Ich verstehe dich nicht, Gott. Ich finde es sehr ermutigend, dass er das getan hat. Das bedeutet nämlich, du darfst klagen vor Gott. Wenn du durch eine schwierige Lebensphase gehst, wenn du heute hier bist mit dem Problem, dass du vor einer Mauer stehst, dass du durch eine dunkle Nacht gehst und kein Licht siehst, dann möchte ich dir zusprechen, du darfst Gott deine Gefühle ausdrücken, du darfst klagen. Und das ist für uns, also für uns Freikirchler, für uns Charismatiker so ein bisschen ein Problem, weil wir haben so eine erblich bedingte Krankheit als freikirchliche Charismatiker. Ich nenne sie mal die Happy Clapitis. Wir als Freikirchler, als Charismatiker, wir leben so an der Happy Clapitis. Wir denken, unsere Hauptaufgabe sei es, immer gut drauf zu sein. Ja? Wenn wir da vorne durch die Tür reinkommen, da erfüllt uns ein heiliges, beseeltes Lächeln. Wir sind Happy Clappy drauf. Und wir denken so, ein guter Christ ist ein Happy Christ. Ja? Happy Clappy Lobpreis, Happy Clappy Predigten, Happy Clappy Slogans, Happy Clappy Sonntagsdauerlächeln für einen Happy Clappy Gott. Das ist so, was wir so in unserer DNA irgendwie drin haben. Und wir denken, hey, solange wir happy clappy sind, ist alles gut. Solange wir nur schön positiv denken, dann ist alles gut. Bloß nicht klagen, bloß nicht negativ denken, bloß nicht die Dinge beim Namen nennen, weil das könnte ja unter Umständen unseren Glauben beschädigen. Und dann denken wir, dass wir nicht zu Gott kommen können mit unserem Kummer, mit unserem Frust, ja sogar mit unserer Anklage. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, hey Gott, du machst deinen Job nicht gut. Und da möchte ich ein großes Nein dazu sagen. Unser Freund Habakuk, der uns zur Seite gestellt wurde von Gott, macht uns vor, wie wir mit der Mauer umgehen können, wie wir mit der Nacht unserer Seele umgehen können. Wir dürfen vor Gott treten und dürfen unseren Gefühlen Luft machen. Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Im Hebräerbrief steht Folgendes: Jesus versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Du hast jemanden, der für dich gestorben ist am Kreuz, der auferstanden ist am dritten Tag, um dir den Weg zu Gott zu öffnen. Und er ist nicht irgendjemand, der keine Empathie für deine Probleme und deine Sorgen haben könnte, sondern er ist jemand, der selbst zum Mensch wurde vor 2000 Jahren und genau dieselben Probleme und Sorgen und Versuchungen durchgelebt hat wie du. Wenn Jesus deine Mauer heute sieht, wenn Jesus deine Nacht, deine dunkle Nacht der Seele sieht, dann sagt Jesus nicht, hey, stell dich nicht so an, die Kinder in Afrika, die haben auch noch Hunger dazu. Jesus sagt, hey, ich verstehe genau dein Problem. Dein Problem ist nicht zu klein. Dein Problem ist nicht irgendwie lächerlich. Ich verstehe dich. Du darfst zu mir kommen, darfst dein Herz ausschütten und ich verstehe es. Es ist okay für uns, unser Leid zu klagen. Das ist ja auch in einer Beziehung, in einer normalen Beziehung ganz normal. Wenn ihr mit jemandem befreundet seid oder wenn du verheiratet bist oder wenn du in einer Liebesbeziehung gerade bist, die Schmetterlinge im Bauch, die wirbeln durch dein Körperzentrum. Da ist doch ganz normal, wenn es einem nicht so gut geht, dann spricht man mit dem anderen darüber und sagt, hey, mir geht es heute nicht so gut. Ich habe heute ein blödes Erlebnis gehabt und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Und so ist es auch mit unserer Gottesbeziehung. Gott lädt uns ein, ihm, obwohl er schon weiß, trotzdem zu sagen, wie es uns geht, trotzdem ihm zu sagen, wenn es uns schlecht geht. Und wir dürfen klagen, hey, das ist so ein Mist, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job, ich packe das nicht mehr, ich kann nicht mehr gut schlafen, was immer dein Problem ist. Wenn es dir gerade dreckig geht, wenn du gerade durch eine dunkle Nacht der Seele marschierst, wenn gerade in einer Finanzkrise oder in einer Sinnkrise oder in einer Ehekrise steckst, dann lade ich dich ein, dir heute Mittag Zeit zu nehmen, deine Gefühle vor Gott auszuschütten und heute Mittag einfach mal Gott zu sagen, wie es dir geht. Du musst nicht happy-clappy sein, damit Gott dich mag. Du musst nicht besonders vorbildlich, emotional ausgeglichen sein, damit Gott was mit dir anfangen kann, sondern es ist total okay, zu ihm zu kommen und einfach mal sich auf gut Deutsch auszukotzen. Das kannst du machen, indem du heute Mittag einfach mit ihm sprichst. Vielleicht möchtest du ihm heute einen Brief schreiben. Ja, selbst der Brief an Mark ist angekommen. Und wenn du Gott einen Brief schreibst, er guckt dir über die Schulter und liest mit. Also, klage, du darfst klage, leg diese Happy-Clappy-Maske weg und klage. Zweitens, höre. Ups, zurück. Höre. Das ist jetzt ein paar Jahre her, als ich an einem Montagmorgen auf der A6 in Richtung Arbeit fuhr. Und mir ging es nicht gut. Ich hatte die paar Wochen davor und speziell das Wochenende davor Dinge erlebt, die mich persönlich sehr verletzt hatten. Ich wusste echt nicht, wie ich weitermachen soll. Es gab Dinge, die gesagt wurden. Es gab Dinge, die ausgesprochen wurden, die sehr verletzend waren. Ich ging gerade durch eine sehr schwere Zeit und Freundschaften waren gerade im Begriff, zu Bruch zu gehen und Brücken wurden eingerissen. Und es war eine sehr unschöne Zeit und mein Alltag geriet tatsächlich aus den Fugen. So meine ganze Sicherheit und mein ganzes Wohlfühl-Feeling, das Wort gibt es nicht, aber egal, ihr wisst, was ich meine, ging kaputt, war nicht mehr da. Ich wusste nicht, wie ich tatsächlich weitermachen soll. Und ich fahre auf der Autobahn und sitze im Auto, war verletzt und wusste nicht, wie ich weitermachen sollte. Und ich werde es nie vergessen, auf einmal, als würde jemand mit mir im Auto sitzen, habe ich gehört, wie Gott ganz klar zu mir spricht. Ich habe das nie mehr davor erlebt, ich habe es nie mehr danach erlebt. Und ich habe Gott gehört, der sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Schau dich nicht ängstlich um, ich bin dein Gott. Ich helfe dir. Ich stärke dich. Ich stütze dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Und ich habe angefangen zu heulen. Es war für die Verkehrslage eher hinderlich. Ich habe geheult wie ein Wasserfall und fuhr auf der A6, eben noch total verzweifelt. Dann höre ich Gottes Stimme, die zu mir spricht, genau in die Situation hinein. Und auf einmal wusste ich, okay, alles wird gut. Krisenzeiten sind Chancenzeiten. Ich ging durch eine Krise durch und es war eine riesen Chance für mich und ich habe Gottes Stimme gehört und ich hätte wahrscheinlich Gottes Stimme so nicht gehört ohne diese Krise. Und wenn wir weitergehen in Habakuk Kapitel 2, der Vers 1, da steht Folgendes. Also er klagt erstmal, dann empfängt er diese Gerichtsbotschaft von Gott nochmal und dann in Kapitel 2, Vers 1, sagt er: Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Klage, höre. In der Volksbibel steht Folgendes. So, ich habe jetzt gesagt, was ich sagen wollte und gehe jetzt erst einmal in Warteposition. Bin voll gespannt, was Gott mir antworten wird, was er auf meine Beschwerde zu sagen hat. Hören. Manchmal ist das Beste, was man tun kann, einfach mal die Kresse halten und hören. Hören. Nicht nur klagen, klagen, klagen. Ach übrigens, noch eine kleine Fußnote. Klagen vor Gott ist heilig. Klagen über Dritte beim besten Freund ist lästern. Wäre nicht so gut. Das wäre einfach bloß noch so ein Hinweis. Hey, wenn es mir schlecht geht, wenn mir jemand was Böses tut, dann habe ich sofort den Impuls zu klagen bei meiner Frau. Wenn meine Frau mich blöd benimmt, dann rede ich mit Marc. Aber ganz selten habe ich den Impuls, erstmal zu Gott zu rennen und vor ihm zu klagen. Fußnote zu Ende, zurück zu dem Punkt hören. Ich persönlich erfahre in Krisenzeiten Gottes Reden am stärksten. Wer kann diese Erfahrung teilen? Gibt es Menschen, denen es auch so geht? Okay, es muss dir nicht so gehen, das ist meine persönliche Erfahrung. Es gibt bestimmt auch Leute, die erfahren Gott am besten in guten Zeiten. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Für mich ist es anders. Wenn ich am verzweifelsten bin, dann sehne ich mich am meisten nach Gott und strecke mich am meisten und am stärksten nach Gott aus. Und ich höre Gottes Reden deshalb in Krisenzeiten so stark, weil ich mich dann ganz besonders nach seinem Reden ausstrecke. Ich lese viel mehr Bibel, wenn es mir schlecht geht, weil ich irgendwie nach Antworten suche. Ich höre viel mehr gute Prediger online. Und ich frage mich den ganzen Tag, hey Gott, wie willst du mir da raushelfen? Hey Gott, was willst du tun? Was willst du mir sagen? Was ist deine Antwort für meine Situation? Und dann spricht Gott auf einmal. Wow. Nochmal Kapitel 2, Vers 1. Ich möchte den zweiten Vers noch dranhängen. Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Jetzt kommt Vers 2. Da antwortete mir der Herr. Seht ihr den Zusammenhang? Wenn du dich in die Bibel reingräbst, weil du Gottes Reden für deine Situation suchst, wenn du dir gute Predigten anhörst, weil du Gottes Reden für deine Situation suchst, dann gibst du Gott viel mehr Gelegenheit, so zu dir zu sprechen, dass du es auch raffst. Wir sind alle Schafe, wir sind nicht die Intelligentesten. Und je mehr wir uns reinfahren von also Gottes Worte, die gut sind, desto besser verständlich für uns kann er sprechen. Ich möchte dich einladen, heute Morgen dich nach Gottes Reden auszustrecken, wirklich nach ihm zu suchen. Ich möchte dich einladen, das so zu machen wie Habakuk. Einfach mal die Kresse halten und hören. Mama, ich war heute in der Gemeinde, da hat der Pastor gesagt, man muss Kresse halten, dann wird alles gut. Gottes Reden geschieht in dem Leben, das dafür empfänglich ist. Wenn du dich nur mit Müll zumüllst, wenn du nur irgendwas tust, um dein Problem zu verdrängen, dann wird Gottes Reden nicht so häufig stattfinden in deinem Leben, wie wenn du dich wirklich danach ausstreckst, dich empfänglich machst für Gottes Reden. Du kannst Gott nicht zwingen zu sprechen. Manchmal gibt es Phasen, da streckst du dich aus und streckst du dich aus und streckst du dich aus und Gott spricht nicht. Anna, hast du es letzte Woche nicht erwähnt? Wo ist Anna? 20 Jahre. Bei wem war das? Salomo. Ja, 20 Jahre. Kann mal sein. Zum Glück leben wir 100 Jahre, wahrscheinlich alle so ungefähr mit der modernen Medizin. Es gibt Phasen, wir können Gott nicht zwingen zu sprechen, aber wenn wir uns ausstrecken nach ihm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Gottes Stimme auch wirklich hören, sehr viel höher. Weil manchmal wir einfach bloß uns empfänglich machen müssen mit so einem Wattestäbchen, geistliche Ohren reinigen, um besser hören zu können. Also, klage, höre, dritter Punkt, flehe. Klage, höre, flehe. Wer von euch ist Lehrer? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, also das zähle ich als halb. Jeder Lehrer erlebt es mal, zumindest jeder Klassenlehrer erlebt es mal. Die erste Klassenfahrt, das erste Schullandheim, für das man selbst verantwortlich ist. Wer hat das schon mal erlebt in seiner Lehrerlaufbahn? Gar nicht so viele, aber es gibt ja nicht so viel Mitleid in der Gesellschaft für Lehrer. Okay? Übt mal eure Empathiefähigkeit. Ich war vor 2 Wochen auf Klassenfahrt, vor 1,5 Wochen, und dann habe ich nach 4 sehr intensiven Tagen mit wenig Schlaf die Kids abgegeben bei den Eltern, und dann sagt ein Vater zu mir, so, jetzt war Urlaub, jetzt fangen wir mal richtig an mit Arbeiten. Ich sprang ihm an den Hals, ich habe es mir bloß vorgestellt, ja, wie ich ihn in Liebe erwürgt habe. Ich fuhr damals vor knapp 10 Jahren mit meiner Klasse und mit noch einer anderen Klasse nach Hamburg. 8. Klasse, die Hormone spielen verrückt. Die sind noch nicht sozialisiert, ja? Die haben noch überhaupt kein Sozialverhalten gelernt in dem Alter. Ja? Dass die Klamotten tragen, wenn sie kommen, ist schon alles. Ja? Das haben sie drauf. Okay, wenn ich das Haus verlasse, muss ich Klamotten tragen. Aber alles andere haben die noch nicht drauf. Okay? Essmanieren, keine Ahnung. Das Ding heißt Schnitzel. Okay, ich nehme es in die Hand. Speise ab, ja, kann man die Soße auch mit der Hand nehmen. Okay, 8. Klasse, ihr wart alle mal 8. Klässler, das ist die schlimmste Zeit im Leben eurer Eltern gewesen. Und abgesehen davon, dass auf der mehrstündigen Busfahrt nach Hamburg schon wirklich wahrscheinlich 2 Handvoll, ich weiß nicht mehr genau, Leute sich übergeben mussten. Ich weiß noch, wie meine Kollegin Eva im Bus saß und nebendran saß ein Mädel und die hat zum zweiten, dritten Mal in die Tüte sich übergeben und Eva, meine Kollegin, saß neben dran und hat so Empathiewürgen mitgemacht. Abgesehen davon war unsere Zeit eigentlich in Hamburg ganz cool, bis zu diesem einen Abend. An diesem einen Abend, das war eigentlich schon Nacht, da kamen ein paar Schülerinnen zu mir und die waren voll außer sich und haben gesagt, Herr Weber, Bianca ist weg und ihr Koffer ist auch nicht mehr da. Okay, wir sind in Hamburg, relativ nah am Flughafen, um uns herum Bundesstraße, Wald und Landebahn. Und ich habe eine Schülerin, die eine halbe Stunde vorher mit besagter Kollegin, die schon im Bus relativ gelitten hat, hatte mit der eine sehr unschöne Auseinandersetzung. Die Schülerin, die war recht, sagen wir mal, verhaltensoriginell und war nicht so einfach. Und da eine halbe Stunde später kommen die Klassenkameradinnen und sagen, Bianca ist weg, der Koffer ist weg. Worst-Case-Szenario auf einer Klassenfahrt. Nacht, Schülerin samt Koffer weg, rings um Wald und Bundesstraße, nächster Halt Leichenschauhaus. Du kriegst sofort eine Panikattacke als Lehrer. Ja? Ein paar Sekunden später war ich im Wald, bin gerannt und habe gefleht. Ich habe Gott angefleht. Hey Gott, du weißt, wo Bianca ist. Bewahre sie davor, irgendwo abgeschleppt zu werden. Bewahre sie davor, dass sie sich verletzt. Bewahre sie davor, dass irgendwas passiert. Mach, dass sie nichts zustößt. Beschütze sie. Gäbe es eine Möglichkeit, auf den Knien zu rennen, hätte ich das gemacht in dem Moment. Wir haben sie dann gefunden. Sie wollte an der Bundesstraße mit ihrem Koffer und mit Playboy-Bunny-Ohren wollte sie irgendwo hintrampen. Wir haben sie zum Glück vorher noch erwischt. Mich hat es eine Sache gelehrt. Wenn du wirklich verzweifelt bist, dann flehst du aufrichtig zu Gott. Wenn du glaubst, dass Gott in der Lage ist, allmächtig einzugreifen, wenn du verzweifelt bist, dann flehst du. In Kapitel 3, der Vers 2, da betet Habakuk, da fleht Habakuk. Ich möchte euch diesen Abschnitt vorlesen. Herr, von deinen Ruhmestaten habe ich gehört. Sie erfüllen mich mit Schrecken und Staunen. Erneuere sie doch jetzt in unserer Zeit. Lass uns noch sehen, wie du eingreifst. Auch wenn du zornig bist, hab Erbarmen. Habakuk hat geklagt. Er hat gelauscht. Gott hat zu ihm gesprochen und jetzt fleht er zu Gott und sagt, hey, ich weiß Gott, du bist groß, du bist mächtig. Ich habe gehört davon, dass du Wunder tust. Gott, bitte greife auch heute so ein, wie du früher eingegriffen hast. Lass dich genauso blicken heute, wie du das vor 2000, vor 3000, vor 4000 Jahren getan hast. Gott, wir brauchen dein Eingreifen, wir brauchen deine Hilfe. Und selbst wenn du zornig bist, okay, sei zornig über uns, sei zornig über unser Volk, aber sei gnädig und erbarme dich. Habakuk fleht an, hilf uns Gott. Okay, du willst uns bestrafen, trotzdem bitte hilf uns. Klagen, hören, flehen. Ich weiß nicht, ob es dir klar ist, du darfst zu Gott kommen und ihn anflehen. Du bist als sein Kind, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn, deinen Erlöser, deinen größten Schatz hast, dann darfst du zu Gott kommen und darfst in Notsituationen zu ihm flehen und ihn bitten. Du hast das Privileg, zum König aller Könige, zum König des Universums, dem König der Welt zu kommen, der alles in seiner Hand hat. Du darfst zu ihm kommen, du wirst nicht umgebracht deswegen, du wirst nicht rausgeworfen, du wirst nicht irgendwie ausgelacht dafür, du darfst kommen und dieser mächtige König sagt, okay, was kann ich für dich tun? Das ist ein Privileg. Du bist ein Kind des Königs, wenn Jesus Christus dein Herr ist. Du hast den Zugang zum König, du hast den Zugang zum Vater und nicht bloß zu irgendeinem Seelsorgefuzzi, der irgendwo am Telefon sitzt und sagt, ja, ich verstehe dein Problem, sondern zu Gott, dem König aller Könige, der auch in der Lage ist, alles zu drehen, zu ändern und wundersam wieder in Ordnung zu bringen. Hebräer 10, Vers 19. Das ist Gottes Wort für dich heute Morgen. Wir haben also einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Ist dir das bewusst, dass wenn du Christ bist, dass du freien Zugang zu Gott hast, weil Jesus Christus durch sein Blut dich freigekauft hat, aus dem Königreich der Sünde und der Finsternis heraus in sein Reich versetzt hat? In der Bibel steht, du hast einen Geist der Sohnschaft oder noch wörtlicher einen Geist der Adoption empfangen. Du wurdest von Gott, dem Vater, adoptiert. Du bist jetzt sein Kind und du darfst in deiner Nacht, in deiner Mauersituation zu ihm kommen und sagen, bitte Gott, bitte ändere es. Wir machen das oft gar nicht, weil wir nicht so richtig glauben, dass Gott es ändern kann. Unsere Gebetstreffen sonntags vor dem Gottesdienst, die Gebetszeiten in unseren Hausgruppen wären sehr viel intensiver, wenn wir wirklich glauben würden, was wir sagen, dass wir es glauben. In der Bibel steht, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet, habt aber nichts, weil ihr mit der falschen Motivation bittet. Woanders sagt Jesus, wenn ihr in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. Wenn du heute Morgen hier bist und du brauchst etwas dringend von Gott, ich spreche nicht von einem Lamborghini, ich spreche nicht von dem höheren Gehalt, ich spreche nicht von was auch immer, sondern ich spreche von Dingen, die du wirklich, wirklich brauchst. Ich brauche weder ein Lamborghini noch ein höheres Gehalt, das wäre schön, aber ganz ehrlich, brauche ich nicht. Ich brauche mehr Demut, ich brauche mehr Kraft, ich brauche mehr Liebe, um seine Liebe weitergeben zu können. Wenn du etwas brauchst, Durchhaltevermögen in deinem Job, Durchhaltevermögen körperlich, weil du gerade in der Krankheit drin steckst, wenn du Heilung brauchst, es steht nichts zwischen dir und Gott und der Möglichkeit, ihn heute anzuflehen. Tu das heute im Gottesdienst, tu das heute Mittag zu Hause oder mit einem Freund, einem Bekannten zusammen. Mach von deinem Privileg Gebrauch und bitte Gott, dir zu helfen. Okay, kommen wir zum letzten Punkt, wie Habakuk mit seiner Krise umging. Wir haben gehört klagen, wir haben gehört hören, wir haben gehört flehen und wir kommen zum dritten Punkt, preisen. Preise Gott. Und dieser Punkt ist wahrscheinlich für viele von uns das Schwierigste in der dunklen Nacht der Seele. So in schwierigen Zeiten Gott zu preisen, ist nicht so einfach. Wie soll ich Gott preisen, wenn ich eigentlich keinen Grund habe, wofür ich ihn preisen kann? Wie soll ich Gott Danke sagen und ihn anbeten, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, hey, es geht alles nur im Bach runter, es gibt nichts, wofür ich dankbar sein kann? Dürft ihr euch ruhig hochtrauen. Wie soll ich Gott preisen, wenn ich vor der Mauer stehe? Wie soll ich Gott preisen, wenn es dunkel um mich herum ist? Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Das war eines der meist zitierten oder retweeteten Zitate im Jahr 2013 in der christlichen Szene. God is always doing 10,000 things in your life and you may be aware of 3 of them. Ich übersetze mal frei. Gott wirkt zu jeder Zeit 10,000 Dinge in deinem Leben und vielleicht sind dir nur 3 davon bewusst. In jeder Sekunde deines Lebens wirkt Gott 1,000-fach in deinem Leben. Und du kriegst, wenn es hochkommt, vielleicht 3 davon mit. Und wenn du heute da bist und sagst, hey, ich weiß nicht, wofür ich Gott danken soll, wisse, dass Gott mehr für dich tut, als du in diesem Moment wahrnimmst. Gott bewahrt dich jeden Tag. Die Tatsache, dass du heute Morgen hier bist, ist ein Resultat der Bewahrung Gottes. Wie oft bist du schon in Verkehrssituationen gewesen, wo es echt knapp wurde? Ich weiß noch, wie ich eines Morgens, da waren wir noch im Stadthaus am Paradeplatz, da in Richtung Post gefahren bin, zweispurig, in die Richtung zweispurig raus aus Mannheim. Und da gibt es dann so diese eine Abbiegespur. Und ich fuhr mit meiner ganzen Familie und ungefähr 20 Meter vor mir hat der Gegenverkehr die Kontrolle über sein Auto verloren. Es war ein dicker Audi, glaube ich, ist egal. Und er fährt rüber auf meine Seite mit viel zu hoher Geschwindigkeit, hat uns nicht getroffen und ich denke mir nur, oh krass, wären wir heute Morgen 10 Sekunden früher ins Auto gestiegen? Oder wäre der 10 Sekunden später los? Peng, tot. Ich habe schon Volldreher auf der Autobahn gemacht, vollbefahrene, also da war ich schuld, volle Autobahn mit Jesse, hochschwanger neben mir. Und wir haben Kreise gedreht durch die Lücken der Autos durch. Wir haben kein einziges Auto berührt. Dass du heute Morgen hier bist, ist ein Resultat der Bewahrung Gottes auf deinem Leben. Du wurdest heute Morgen nicht vom Bus überfahren. Praise Lord, praise the Lord. Du hast gerade eine schlechte Situation, du lebst noch. Er versorgt dich, dass du heute Morgen ein Brötchen kaufen konntest, dass du heute Morgen deine Klamotten, die du so gern hast, tragen kannst, ist ein Resultat der Versorgung Gottes. Und viel wichtiger, Gott nimmt dich an, so wie du bist. Du kannst heute Morgen in diesen Gottesdienst kommen mit deiner beknackten Situation, mit deinen blöden Sünden und deinen blöden Angewohnheiten, die jeden nerven. Und dich am meisten, du kannst heute Morgen kommen und Gott nimmt dich trotzdem an als ein geliebtes Kind und sagt, hey, weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, nehme ich dich an. Ich sehe Jesu Gerechtigkeit und nicht deine blöden Sünden in deinem Leben. Selbst wenn du heute krank bist, aber du hast ewiges Leben empfangen von Gott, hast du nicht weniger Grund zu danken, als wärst du gesund. Und manchmal fehlt uns so eine Jetzt-erst-Recht-Haltung. Also mir fehlt die. Ja? Wenn es mir schlecht geht, habe ich nicht so auf den Tisch gehauen, so wie Luther. Wenn dem schlecht ging, dann hat er auf den Tisch gehauen und hat gesagt, ich bin getauft. Ich gehöre zu Gott. Jetzt erst recht. Das fehlt mir manchmal. Dieses, Gott, ich verstehe dich nicht, aber trotzdem, ich preise dich jetzt. Gott, eigentlich kann ich nicht verstehen, warum du die Dinge tust, wie du sie tust. Ja, mein Freund ist weg, mein Hund ist tot, meine Familie geht den Bach runter und trotzdem preise ich dich. Das ist, was Habakuk macht. Am Ende seines Buches, Habakuk Kapitel 3, die Verse 17 bis 19. Er hat von Gott die Botschaft des Gerichts empfangen, er klagt, er hört, er fleht und am Ende, mit dem Gericht vor Augen, sagt er Folgendes. Noch gibt es keine Feigen oder Trauben. Noch sind keine Oliven zu ernten. Noch wächst kein Korn auf unseren Feldern und die Schafhürden und Viehställe sind leer. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Habakuk vertraut auf Gottes Größe und Güte und Gnade inmitten seiner Krise und er fängt an, Gott zu preisen, obwohl er Gott nicht versteht. Du kannst deine Zukunft und dein Leben nicht kontrollieren. Gott ist kein magischer, was war das für ein Flipsautomat? Käseflip. Gott ist kein magischer Käseflipautomat. Manchmal, wenn ich Predigten höre oder wenn ich uns Christen reden höre, dann hört man so, ja, wenn man das so und so tut, dann macht Gott das so und so. Wir haben ein Anrecht darauf. Wir müssen Gott nur das Recht geben, dass er was tut und dann wird er es tun. Ja? Man nehme und tue. Man nehme diesen super magischen Coin, ja, steckt es oben rein und unten kommen Käseflips raus. Nö. Du hast keine Kontrolle über Gott. Du kannst weder Gott, noch dein Leben, noch deine Zukunft kontrollieren. Deshalb mache ich dir folgenden Vorschlag. Anstatt zu versuchen, die ganze Sache zu kontrollieren, vertraue Gott und preise ihn. Klage, höre, flehe, preise. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen jetzt nochmal gemeinsam aufstehen und Gott preisen. Und wenn du heute Morgen mit einer Mauer hierher gekommen bist, ihr dürft schon aufstehen, wenn du mit einer Mauer hierher gekommen bist oder im Dunkeln hierher gekommen bist, weil deine Seele komplett ohne Gott sich fühlt, dann lade ich dich ein, zum einen diesen Habakuk-Rhythmus mit nach Hause zu nehmen und es zu Hause umzusetzen, und zwar nicht nur einmal, sondern häufig. Und zum anderen lade ich dich jetzt ganz konkret ein, Gott zu preisen über die Situation, über all den Schlamassel in deinem Leben und das Gefühl der Verlorenheit, weil selbst wenn du Gott nicht spürst, er ist da und er hört dich.